Jesaja 56. Wir haben die letzten Kapitel eigentlich schon gesehen, dass Gott so die Tür aufmacht und den Blick des Volkes weitet und sagt, euer Land wird zu klein sein, euer Heiligtum, euer Zelt wird zu klein sein. Die Tür steht offen für alle und ist auch eigentlich weiter das Thema hier zu Beginn des Kapitels. So spricht der Herr, wahret das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. Kontext, das Heil, wahrscheinlich die Zurückführung aus der Verbannung, die er hervor ankündigt. Wir wissen ultimativ natürlich das Heil und die Gerechtigkeit, die Jesus uns gebracht hat. Aber er spricht hier zu einem Volk, die ja eigentlich das Recht und die Gerechtigkeit aufgegeben haben, die durch eine schwere Zeit gehen, ist ja noch in der Zukunft eigentlich, oder gehen werden, hier gezüchtigt werden von Gott in die Verbannung nach Babylon und dies vielleicht sogar auch ein Stück weit aufgegeben haben und gesagt haben, es macht eh keinen Sinn, gerecht zu leben oder für Gott zu leben, weil schau mal, unsere Umstände sind so schlecht. Und er sagt ihnen, mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird. Also er gibt ihnen hier eine Perspektive für die Zukunft und er sagt, genau deswegen ist es das wert, für Gott zu leben. Und ich meine, ich höre immer wieder Leute, die so in dieses Denken reinkommen. In meinem Leben ist gerade schwer und meine Umstände sind schwierig und Gott hat mir nicht das gegeben, was ich gewollt habe. Ist nicht wert, für ihn zu leben, ist nicht wert, hier heilig zu leben. Ich lasse mich hängen, ich gehe so meine eigenen Wege. Oder Leute, die sagen, ja, wenn der Herr mich segnet finanziell, dann werde ich beginnen zu geben auch. Und den Zehnten zu geben, ihm zurückzugeben. Und Gott sagt, nee, es ist genau umgekehrt. Du fang jetzt an zu geben und in der Hoffnung, erwarte, dass ich dich segnen werde und dass ich dich versorgen werde. Aber es ist umgekehrt. Wir wollen Gott einfach nachfolgen, weil er Gott ist und weil es richtig ist und weil es gut ist und heil ist und in der Hoffnung darauf, dass der Herr uns segnet, wenn wir seinem Wort folgen und wenn wir ihm treu sind. Aber nicht umgekehrt, dass Gott sozusagen erstmal in die Vorleistung treten muss, damit wir irgendwo bestochen sind oder gewillt sind, ihm zu folgen oder ihm treu zu sein.
Mein alter Pastor hat immer gesagt, give to get, to give again.
Ja, genau. In jedem Bereich unseres Lebens. Römer 12. Ein lebendiges Opfer sein sollen. Unsere Leiber, also uns selbst ihm darstellen als lebendiges Opfer. Und natürlich, wie viel mehr gilt das für uns? Ich meine, das Heil ist uns näher als je zuvor. Es ist eigentlich nur ein Gebet weit weg, ein Wort weit weg. Wenn wir glauben, in unserem Herzen sind wir gerettet. Wir sind in diesem Prozess der Errettung. Wir sind ja schon gerettet in dem Sinn, dass wir erkauft sind, dass der Preis für unsere Schuld bezahlt ist. Wir sind noch nicht ganz gerettet hier von unserem Fleisch hier, von unserem irdischen Leib, von dieser gefallenen Welt. Aber das wird auch sehr bald der Fall sein. Und deswegen wahre das Recht und übt Gerechtigkeit. Johannes sagt was Ähnliches im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, spricht er über die Hoffnung, dass wir so sein werden wie Jesus, also verwandelt, völlig heil und geheiligt. Und er sagt, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst so, wie er ist. Also diese Gewissheit, diese Hoffnung, die wir haben, auch als Motivation, ihm heute nachzufolgen und ihm heute treu zu sein und ein richtiges, rechtes Leben zu leben. Und er sagt in Vers 2, glücklich der Mensch, der dies tut und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Also er spricht hier die Juden an, das Volk Gottes im Alten Testament, und der Sabbat war ja typisch für Gottes Bund mit dem Volk Israel. Ich meine, die moralischen Gebote, die 10 Gebote gelten eigentlich universell, und jeder Mensch, der nur auf sein Gewissen hört, weiß im Prinzip, was ist richtig, was ist falsch, und deswegen haben auch die meisten Religionen zumindest das erkannt und was Ähnliches gesagt. Es ist einfach allgemeingültig Gottes moralisches Gesetz, aber dieses Sabbatgebot war spezifisch für das Volk Israel Teil von Gottes Bund mit ihnen und auch ein Zeichen, ein Zeugnis für die Nationen. Ich glaube, dass der Sabbat heute nicht mehr gilt in diesem Sinn. Paulus sagt, für mich ist jeder Tag gleich. Hebräerbrief sagt uns, dass Jesus unser Sabbat ist, unsere Sabbatruhe, also in ihm ruhen, in dem, was er für uns getan hat. Wir müssen uns immer zu Gott hinverdienen, aus eigenen Werken. Diese Ruhe, die wir in Jesus haben, diesen Frieden mit Gott in Jesus ist, oder umgekehrt, der Sabbat war ein Bild dafür. Also wir müssen den Sabbat nicht in diesem Sinn religiös oder als Gesetz oder als Teil unserer Anbetung halten. Aber ich glaube, das Prinzip, 6 Tage sollst du arbeiten und einen Tag sollst du ruhen, ist noch immer gut für uns. Sehr gut sogar. Und es ist eigentlich auch ein Bekenntnis, ja Gott, ich bin abhängig von dir und ich vertraue darauf, dass du mich versorgen willst, auch wenn ich mir diesen einen Tag frei nehme, um Zeit für dich zu haben, um zur Besinnung zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Eigentlich ein Stück weit Vertrauen, so wie wenn wir unseren Zehnten geben, in unseren Finanzen Gott zurückgeben, ist eigentlich auch ein Ausdruck von dem, ist ja Gott, ich bin abhängig von dir, du bist mein Versorger, nicht ich selbst. Und man kann mal beobachten, wenn Leute in dieses Denken reinkommen, ich habe keine Zeit mehr, hier einen Tag frei zu nehmen und alles hängt von mir ab, die nehmen sich eigentlich selbst zu wichtig. Und ich meine, vielleicht fällt mir auch in dieses Denken rein, es läuft nicht ohne mich und ich kann mir nicht leisten, einen Tag frei zu nehmen. Oh ja, kannst du schon, die Wahrheit ist, du wirst ausbrennen, wenn du es nicht tust. Das ist schlicht und einfach gut für uns. Ich habe mal so einen Vortrag gehört über Burnout von einem christlichen Psychologen und der hat gesagt, also der Urlaub bringt eigentlich nicht wirklich was. So schaffen, schaffen, schaffen bis zum Burnout und ach, dann habe ich Urlaub. Er hat gesagt, was wichtig ist, was gesund ist, ist regelmäßig diese Ruhezeiten in unserem Lebensrhythmus eingebaut zu haben. Und Gott weiß es natürlich und diese 6 Tage Arbeiten, einen Tag ruhen, spiegelt das wider. Aber es ist für uns nicht Teil des Gesetzes oder Teil unseres, weiß nicht, Anbetungskultes, unserer Beziehung mit Gott. Dieses Bild ist erfüllt in Jesus und was er für uns gebracht hat. Aber er mutigt hier sein Volk, treu zu sein, die Gebote zu halten. Glücklich ist der Mensch, der das tut, der ruft die untreu gewordenen wieder zurück, hier an diesen Platz, an diese Haltung der Treue. Und jetzt spricht er aber dann wieder weiter über das Volk Israel hinaus. Die Tür steht weiter offen. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und die Juden hatten damals so dieses Denken, vielleicht auch, weil sie durch schwere Zeiten gingen. Manchmal geht es uns auch so, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen oder wir krank sind, wir Schmerzen haben, dann werden wir so ganz eingenommen von uns selbst und alles dreht sich nur um uns selbst und wir sehen die anderen gar nicht mehr. Und ich meine, manchmal geht es Gemeinden so und da müssen wir alle sehr achtsam darauf sein, dass wir nicht so nach innen gewandt werden und nur uns selbst und unsere kleinen, dummen, lächerlichen Problemchen sehen eigentlich und das große Bild vergessen, dass hier eine verlorene Welt draußen ist, die wir für Jesus erreichen wollen und für die wir Zeugen sein wollen. Das ist so wichtig, dass wir das im Auge behalten. Und den Juden ist es ein Stück weit so gegangen. Wir haben nur gesehen, okay, wir sind Gottes Volk und so fast dieses Denken, egal wie wir leben, wir sind Gottes Volk, wir sind erwählt. Gott sagt, es ist sehr wichtig, wie ihr lebt. Du bist nicht automatisch gerettet, nur weil dein Vater ein Jude war und du deswegen auch ein Jude bist. Und auf der anderen Seite hatten sie dieses Denken, okay, die Heiden, alle anderen, die draußen sind, andere Nationen, die können tun, was sie wollen und Gott will mit ihnen nichts zu tun haben. Und das war einfach nicht wahr. Wir sehen im Alten Testament Rahab und Ruth und Heiden, die Gott mit reingenommen hat in sein Volk, die gesagt haben, dein Gott soll mein Gott sein. Und Gott hat sie angenommen und sie hatten dieselben Rechte und auch dieselben Vorrechte wie die anderen. Gott hat da keinen Unterschied gemacht und er hat sogar den Messias durch diese zwei heidnischen Frauen hervorgebracht. Ob so ist dieses Denken, sich vielleicht so als Außenseiter zu fühlen. Ich bin der Fremde. Manchmal haben Menschen so dieses Gefühl, hey, ich komme so total aus der Welt, total krasser, kaputter Lebensstil und dann komme ich zu Jesus und ich komme in die Gemeinde und alle scheinen so heilig zu sein, scheinheilig zumindest, ne? Und ich komme von diesem krassen Hintergrund und irgendwie so dieses Gefühl, ich passe nicht rein, wird Gott mich wirklich annehmen? Bin ich wirklich gleichgestellt denen, die vielleicht hineingeboren wurden in eine christliche Familie und in der Gemeinde aufgewachsen sind und sich vielleicht mit 4 oder 5 Jahren schon bekehrt haben und brave Jungs und brave Mädels waren im Großen und Ganzen und dann komme ich daher mit meinem ganzen Dreck und dem, was ich verbrochen habe. Dieses Gefühl, passe ich da dazu, wird Gott mich annehmen? Werde ich je gleich sein? Manchmal können wir so Gefühle haben, wo wir uns ein bisschen als Außenseiter fühlen, vielleicht sogar mit dem Herrn. Will der Herr was mit mir zu tun haben? Und natürlich der Feind haut in die Kerbe rein und verdammt und sagt, hey, mit dir, nach dem, was du getan hast, kannst du nicht zu ihm kommen. Oder er wird dich zumindest nicht so segnen wie der andere, der so brav war die letzte Woche. Aber Gott sagt, nein, ich mache keinen Unterschied. Die Tür ist offen. Und wer ist die Tür? Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Wenn du Jesus hast, hast du Gott, hast du Frieden mit Gott, bist du versöhnt. Und es gibt keinen Unterschied mehr, weder Mann noch Frau, noch Jude, noch Heide, noch Sklave, noch Freien. Kein Unterschied mehr. Wir sind alle gleich erlöst. Haben den gleichen Stand vor Gott. Wir sind in Christus. Das ist unsere Identität. Also der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Nee, die Tür steht genauso offen. Wichtig ist, dass er sich dem Herrn angeschlossen hat. Und der Verschnittene oder der Eunuch, der Kastrierte und laut 3. Mose glaube Kapitel 21, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, waren Eunuchen, Verschnittene vom Gottesdienst ausgeschlossen, vom Tempel, auch vom Priesterdienst. Also Gott hat da einen Unterschied gemacht und der Grund, warum er das gemacht hat, ist, weil Jesus, unser Hohepriester, perfekt war, das Lamm Gottes. Auch die Lämmer mussten ohne Makel sein. Warum? Weil Jesus, das Lamm Gottes, sündenlos war und ohne Makel war und ein perfekter Hohepriester ist. Also diese Dinge sind Bilder auf Jesus hin, erfüllt in ihm. Und Gott sagt hier zu dem Verschnittenen, der Verschnittene, der im alten Bund hier ein Stück weit ja schon ausgeschlossen war, aber er sage nicht: Siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Also ich gebe ihnen einen Platz in meinem Haus, in meinem Reich. Wir sehen hier, dass der neue Bund höher ist als der alte Bund. Gott hebt hier etwas, was er im 3. Mose gesagt hat, auf. Also er spricht hier zumindest von der Zukunft, dass es anders sein wird, dass es keinen Unterschied mehr geben wird. Wichtig ist, dass du in den Bund mit Gott eingetreten bist. Er gibt einen ewigen Platz, einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Das erinnert mich an die Offenbarung von diesem Stein, den er den Überwindern geben wird, wo ein Name geschrieben steht, den nur er kennt. Name steht hier natürlich auch für Familie, also deine Generation, du wirst Bestand haben. Leben in Ewigkeit, davon spricht er hier. Ewigkeit in seinem Reich. Und die Söhne der Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen. Berg Zion, symbolisch fürs Reich Gottes, und sie erfreuen in meinem Bethaus. Also er spricht hier natürlich in alttestamentlicher Sprache mit Sabbat und so weiter, aber ich glaube, die letztliche Erfüllung ist in Jesus Christus. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 17, da steht über Jesus: Und er kam und hat Frieden verkündet euch, den Fernen, den Heiden, und Frieden den Nahen, den Juden. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Und er sagt an diesen Heiden Christen: So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Gottes Familienangehörige. Ich glaube, dass er davon hier spricht, prophetisch. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Das ist ein Vers, den Jesus zitiert hat, als er die Händler aus dem Vorhof, eigentlich genau den Hof der Heiden, wo die Heiden kommen durften und Gott anbeten durften, und sie haben es zu einer Markthalle gemacht. Und Gott, Jesus hat sie rausgetrieben und hat gesagt: Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und zwar nicht nur für die Juden, sondern für alle Völker, für alle Menschen, Tür ist offen für alle ohne Unterschied. So spricht der Herr, Herr, der die Vertriebenen Israel sammelt, also er sammelt Israel, zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch mehr hinzusammeln, nämlich die Heiden auch diesem einen Leib, den einen Leib Christi versammeln. Und jetzt ruft er so die Gottlosen ein bisschen zur Rechenschaft, vor allem die Leider, die gottlosen Leider Israels. Er sagt, kommt her, um zu fressen, alle Tiere des Feldes, alle Tiere im Wald. Also hier gibt es was zu fressen, ein Bild für Gottes Gericht. In der Offenbarung werden wir das sehen, am Sonntag, Kapitel 19. Da macht so ein krasses Bild, Offenbarung 19, Vers 17, wo ein Engel ruft zu den Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. Eigentlich aus Hesekiel Kapitel 36. Aber so dieses Bild, ein Bild von Gottes Gericht, wenn die Tiere kommen, um die Menschen zu fressen. Und seine Wächter sind blind, sie alle erkennen nichts. Die Wächter sind die Leiter Israels. Und Wächter zu sein ist Teil davon. Paulus hat es zu den Ältesten in Ephesus gesagt, wacht über die Herde Gottes, die Gott euch anvertraut hat. Es kommen diese Wölfe, auch Wölfe in Schafspelzen. Und das ist ein Teil von dem Ältestendienst, von dem Hirtestendienst, auch zu warnen und zu wachen und zurechtzuweisen. Aber diese Wächter, diese Leiter Israel sind blind geworden, die sehen geistlich nicht mehr klar und warnen deswegen das Volk Gottes auch nicht mehr vor Gottlosigkeit. Sie alle sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer. Also geistliche Penner sozusagen, nicht wachsam. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus uns sagt. Er sagt immer wieder, wacht, wacht, wacht. Ich komme, wach, damit er nicht in Versuchung kommt. Wach, der Teufel geht umher, versucht zu fressen wie ein brüllender Löwe. Also wachsam sein, aber hier haben wir Träumen, sie träumen. Paulus schreibt es dem Timotheus, dass in den letzten Tagen die Menschen so sein werden. Träumer werden sie sein, das ist eines davon. Sie liegen da, lieben den Schlummer, so geistlich eingeschlafen, geistlich eingelullt. Und da gibt es ganz viele Angebote, Materialismus und Bequemlichkeit und Wohlstand. Und viele Menschen sind heute geistlich eingeschlafen und nicht wachsam. Und die Hunde sind gefräßig, kennen keine Sättigung, also wollen sich selbst vollfressen, keine Mäßigung, über die Maßen. Und das sind Hirten. Sie kennen keine Einsicht. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg, jeder seinem ungerechten Gewinn zu. Das ist das Bild von den fressenden Hunden. Sie versuchen sich zu bereichern von Gottes Volk, von ihrer Herde, statt ihnen zu dienen und sie zu warnen und ein Wächter zu sein für sie, über ihnen. Also sie suchen ungerechten Gewinn, ohne Ausnahme. Kommt her, ich will Wein holen und lasst uns Rauschtrank saufen. Der morgige Tag soll wie dieser sein, herrlich über alle Maßen. Das war so die Einstellung. Hier, es wird immer besser und es wird immer gut sein. Sie ignorieren völlig das Gericht Gottes, was hier kommt. Sie sind nicht wachsam. Sie sind wachsam auf Sünde, auf Gottlosigkeit. Und so ihr Motto ist Augen zu und durch. Irgendwie, es wird alles immer besser, so dieser blinde Glaube an den Fortschritt. Der ist eigentlich schon fast vorbei, gell? Das war so zur Zeit der Aufklärung. War das mal, wo die Leute gedacht haben, sie können alles vollbringen. Und dann kamen die Weltkriege, sind sie wieder ein bisschen realistischer geworden. Aber so dieses Denken. Kommt, lass uns saufen. Angesichts des Gerichts, angesichts der Ewigkeit für uns, aus unserer Perspektive, das ewige Gericht. Hey, wir wollen uns nicht beschäftigen mit diesen Dingen, wir saufen uns lieber zu, wir knallen uns weg und hey, morgiger Tag wird schon gut sein, so herrlich, alles wird gut. Ja, alles wird gut, wenn du mit Gott gehst, aber nicht ohne Gott. Also diese totale Blindheit. Leute, die eingelullt sind von ihrem Wohlstand, von Drogen hier, von Rausch, Trank, kommen gar nicht mehr zum Nachdenken und klar sehen. Der Gerechte kommt um, aber es gibt keinen, der es zu Herzen nimmt. Und die treuen Männer werden hingerafft, ohne dass jemand es beachtet. Ja, vor der Bosheit wird der Gerechte hinweggerafft. Er geht ein zum Frieden. Sie ruhen auf ihren Lagerstätten, jeder, der seinen geraden Weg geht. Also diese Leiter, die sind dem ungerechten Gewinn nachgelaufen. Also nicht, dass Gewinn in sich ungerecht ist, aber sie haben auf ungerechte Art und Weise Gewinn gemacht und sich bereichern wollen. Und es war ihnen völlig egal, wenn Menschen umgekommen sind, Gerechte umgekommen sind. Solange sie was dran verdienen, solange sie einen Vorteil haben, haben sie einfach ein Auge zugedrückt und weggeschaut, statt zurechtzuweisen und zu richten und zu warnen. Und die treuen Männer wurden hinweggerafft, ohne dass es jemand beachtet. So war die Gesellschaft damals. Aber Gottes Perspektive, er sagt, ja, vor der Bosheit wird der Gerechte hinweggerafft, er geht ein zum Frieden. Sie, die Gerechten, die ruhen auf ihren Lagerstätten, jeder, der seinen geraden Weg geht. Also selbst wenn wir verfolgt werden in dieser Welt oder selbst wenn wir umgebracht werden, wir werden nur von der Bosheit weggenommen und wir gehen ein in den Frieden, in den ewigen Frieden mit Gott und wir können ruhen und so. Wir können auch ruhig schlafen, die Gerechten, der den geraden Weg geht, weil sie keine Angst vor Gottes Gericht haben müssen. Und das ist wunderbar, wenn wir ruhig schlafen können. Paulus sagt im Korintherbrief, der Stachel der Sünde ist der Tod. Und wie fürchten sich die Menschen vor dem Tod und zu sterben und haben keinen Frieden, einfach weil sie keinen Frieden mit Gott haben, sind nicht versöhnt mit ihm. Und alles andere wird es nicht bringen, hier Reichtum und Gewinn und all diese Dinge. Ich kipp mich zu und morgen wird schon gut werden, das wird es nicht bringen, das ist unrealistisch. Aber der auf Gott vertraut, mit ihm versöhnt ist und seinen geraden Weg geht mit Gott, der kann auch ruhig schlafen. Ein gutes Gewissen vor Gott haben und am Ende wird er uns wegnehmen in seinen ewigen Frieden. Wir sind versöhnt mit Gott durch Jesus. Auch interessant, weil wir über Außenseiter gesprochen haben vorhin. Jesus ist praktisch der Außenseiter geworden. Im Hebräerbrief steht, er hat gelitten außerhalb der Stadtmauer, damit wir Teil von Gottes Familie sein können. Er, der Gerechte, ist zur Sünde geworden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden können. Und wenn wir ihn haben, dann können wir ruhig schlafen, dann haben wir echt Frieden mit Gott. Ihr aber tretet hierher, Kinder der Zauberin, Brut des Ehebrechers und der Hure. Und er gebraucht hier wieder dieses Bild, was wir schon öfter gesehen haben. Sonntag hatten wir es auch wieder davon in der Offenbarung. Es passt alles sehr gut zusammen. Bild von Hurerei, von Ehebruch für geistlichen Ehebruch, Untreue Gottes gegenüber. Sie sind anderen Götzen nachgelaufen. Sind sozusagen die Ehefrau oder die Geliebte von anderen Göttern geworden. Darum spricht er hier. Und so nennt er diese untreuen Juden. Er nennt sie Kinder der Zauberin, Brut des Ehebrechers und der Hure. Ist hier kein Kompliment.
Stellt man sich anders vor.
Jesus hat den jüdischen Leitern gesagt, ihr Schlangenkinder, ihr Schlangenbrut, ihr Teufelskinder. Über wen macht ihr euch lustig? Über wen reißt ihr das Maul auf und streckt die Zunge heraus? Sie haben sich lustig gemacht über die Gerechten, die Gott ehrlich nachfolgen wollten und mit ihm und für ihn leben wollten. Das passiert heute auch öfter mal, ne? Sich Leute lustig machen, wenn wir ein heiliges Leben leben wollen. Über wen reißt ihr das Maul auf und streckt die Zunge heraus? Letztendlich geht es nicht gegen uns, sondern gegen Gott. Seid ihr nicht Kinder des Verbrechens, eine Brut der Lüge, die ihr brünstig geworden seid bei den Terebinden unter jedem grünen Baum, die ihr Kinder in den Tälern schlachtet, unterhalb der Felsspalten, beschreibt hier heidnische Bräuche. Also die Heiden hatten oft unter den Tannenbäumen, also in immergrünen Bäumen, ihre Kultstätten als Symbol für Fruchtbarkeit. Oft war es wirklich diese Anbetungsriten für diese Fruchtbarkeitsgötzen waren mit sexueller Unmoral verbunden. Die ihr Kindern in den Tälern schlachtet unterhalb der Felsspalten. Wahrscheinlich eine Anspielung auf den Moloch-Gottesdienst, dem sie Kinder geopfert haben, sehr grausam. Haben wir diese Statuen, diese Moloch-Statuen gehabt aus Bronze oder Metall mit ausgestreckten Armen und die haben sie erhitzt, bis es glühend heiß wurde und da haben sie dann ihre Babys, ihre Neugeborenen draufgelegt und haben sie verbrennen lassen zur Ehre dieses Gottes. War auch der Gott des Erfolges und Fruchtbarkeit und so weiter. Getrommelt, dass man das Schreien nicht so hört. Hat sich nicht wirklich viel geändert. Ne? Ja. Heute passiert es halt in der Abtreibungsklinik und Kinder werden geopfert auf dem Altar des Erfolgs. Vernachlässigt. Es war Götzendienst, Anbetung des Erfolges, statt Gott anzubeten. An den glatten Steinen des Bachtales ist ein Teil, auch hier Teil dieses heidnischen Götzendienstes, sie diese glatten Steine da aufgeschichtet haben, Altäre gebaut haben. Sie sind dann los. Auch hast du ihnen Trankopfer ausgegossen, hast ihnen Speisopfer aufgetragen. Sollte ich mich dabei beruhigen? Sehen wir wieder Gottes Herz als betrogener Ehemann. Es ist beleidigend für Gott, wenn wir für jemand anderen leben oder etwas anderes leben als ihn. Er ist unser Schöpfer, er ist unser rechtmäßiger Eigentümer und Ehemann und Herr. Sollte ich mich dabei beruhigen? Er ist ein eifersüchtiger Gott. Sagt ihr, du hast ihnen hier Speisopfer und Trankopfer, die Dinge, die mir eigentlich gebühren. Und wir könnten wieder an uns denken als lebendiges Opfer für ihn. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, sagt uns der Paulus im Römerbrief Kapitel 12. Dass wir lebendige Opfer sind für Gott. Nicht für irgendetwas anderes, irgendeinen Götzen, irgendeinen anderen Lebensstil. Gott will das Zentrum sein und der, der das Sagen hat in unserem Leben. Auch stiegst du hinauf, um Schlachtopfer zu opfern, oder Vers 7, glaube ich, haben wir ausgelassen. Auf einen hohen und erhabenen Berg schlugst du dein Lager auf. Auch stiegst du dort hinauf, um Schlachtopfer zu opfern. Oft wurde den Götzen oben an den Bergen geopfert. Ist der Gedanke, dass sie da Gott näher sind, wenn sie hoch oben sind. Ich meine, gibt es ja fast in allen Religionen den heiligen Götterberg und so dieses Denken. Und hinter die Tür und den Pfosten setztest du dein Denkzeichen. Das war auch was. Gott hat ihnen gesagt, sie sollen an ihre Türpfosten seine Worte schreiben, und sie haben das Ganze verdreht, und statt Gott zu ehren und anzubeten, haben sie das alles den Götzen getan. Denn von mir abgewendet hast du dein Lager aufgedeckt, hast es bestiegen und breit gemacht und hast ihr Hurenlohn von ihnen ausgehandelt. Du liebtest ihr Lager, sahst ihre Blöße. Also hier Bild von Ehebruch, der Ehebrecherin, die sich hier als Hure, um irgendetwas zu bekommen von diesen Götzen, was immer das ist, Materialismus, Anerkennung, Erfolg. Von Gott abgewandt und herumgehurt mit anderen, also Weltanschauungen, Religionen, Philosophien, Götzen eben. Du zogest mit Öl zum König und mehrtest deine wohlriechenden Salben. Du sandest deine Boten in die Ferne. Wenn er hier sagt König, ist vielleicht eine Anspielung auf an den Moloch. Melech ist das Wort für König im Hebräischen. Moloch war ein heidnischer Götze. Du sandest deine Boten in die Ferne und tief hinab bis zum Sheol. Durch deinen weiten Weg bist du müde geworden, doch du sagtest nicht, es ist umsonst. Du fandest Belebung deiner Kraft, darum bist du nicht schwach geworden. Also hier, durch deinen weiten Weg bist du müde geworden und doch sagst du nicht, es ist umsonst. Letztendlich wird uns Götzendienst müde und ausgebrannt zurücklassen. Du fandst Belebung deiner Kraft, darum bist du nicht schwach geworden. Gerade das Gegenteil, wenn wir mit Gott gehen. Und wen hast du gescheut und gefürchtet, dass du gelogen hast und nicht an mich dachtest, es nicht zu Herzen nahmst? Habe ich nicht geschwiegen und meine Augen verhüllt? Doch mich fürchtest du nicht. Also Gott hat sich zurückgezogen, sozusagen, hat Gebete nicht mehr erhört. Das ist auch der Fall, ne? Passiert mal auch immer wieder, dass Leute kommen, die Gott nicht wirklich nachfolgen wollen, die ein unmoralisches, gottloses Leben leben und sagen, ja, wo ist denn Gott, und ich spüre Gott nicht und ich sehe Gott nicht und ja, zu Buße, kehr um und du wirst Gott erfahren. Also auch mit Nichtchristen immer wieder mal so Gespräche, die sagen, wo ist Gott, und ich bete doch und ich mach doch, aber sie haben sich nicht wirklich bekehrt, sie sind nur vielleicht religiös, haben sich ihm nicht wirklich hingegeben und leben völlig gegen sein Wort und sagen dann, ja, warum beantwortet Gott mein Gebet nicht und warum merke ich Gott nicht in meinem Leben, warum spüre ich ihn nicht, warum tut er nichts? Ja, weil du nicht mit ihm lebst, weil du Götzen nachläufst, weil du geistlich untreu bist. Im nächsten Kapitel, oder im Kapitel 59, Vers 1, wird Gott sagen, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Also Sünde ist beleidigend für Gott, es steht zwischen uns und Gott, und wir müssen versöhnt werden durch Jesus. Und Gott sei Dank hat Gott einen Weg gemacht, den wir nicht schaffen konnten, unmöglich für uns, uns selbst irgendwie zu Gott hinzuarbeiten oder mit Gott zu versöhnen, unsere Schuld abzuarbeiten, aber Gott hat es für uns getan in Jesus. Und wenn wir versöhnt sind, dann erhört er auch unser Gebet. Ich meine, wir erfahren das ja nicht immer alles sofort und nicht immer die Antwort, die wir gerne haben wollen. Manchmal sagt Gott nein, manchmal sagt er warte. Aber Gott ist lebendig und Gott ist erfahrbar. Er hört Gebete seiner Kinder. Oft ist es ein, nicht immer. Es gibt auch Wüstenzeiten aus anderen Gründen, aber oft nimmt Gott so, ja, eben diese spürbare Erfahrung, spürbare Gegenwart raus aus unserem Leben, wenn wir halsstarrig sind wie das Volk Israel hier und rebellische Einstellung haben und bewusst einfach, ja, ungehorsam sind. Und jetzt sagt Gott, sagt, okay, du willst wegrennen, dann renn. Erfahr, wie sich das anfühlt, in der Gottesferne zu leben. Wir brennen aus, wir werden trocken. David hatte diese Erfahrung. Psalm 51. Er sagt, vertrocknet in mir ist mein Herz, und wie Sonnenkluten ist es. Diese Zeit, als er Ehebruch begangen hat und dann den Mann, der Bathseba, den Uriah ermorden ließ und der nicht umgekehrt ist für fast ein Jahr lang. Und er beschreibt, wie in diesem Jahr, wie es ihm geistlich wirklich dreckig ging, und er ist ausgetrocknet. Und dann, als er Buße getan hat, dann konnte er wieder loben und preisen und jubeln und Gott erfahren. Ich werde deine Gerechtigkeit verkünden, Vers 12, und deine Machwerke, sie werden dir nichts nützen. Wenn du um Hilfe schreist, sollen dich deine Götzenhaufen retten. Ach, renn doch zu ihnen, wenn du Hilfe brauchst. Ja. Wahrheit ist, die können uns nicht helfen. Wenn wir wirklich Gottes Hilfe brauchen, dann hilft kein Götze was. Dann kann dir kein Mensch helfen. Dann kann dir dein Reichtum, deine Aktien, dein Geld, dein Haus, wofür immer du lebst, dein Auto, dein iPod, wird dir nicht helfen, wenn es dir wirklich dreckig geht. Wenn du krank bist vielleicht, oder wenn es ans Sterben geht, wird das alles nichts bringen. Nur Gott kann retten, nur Jesus. Deine Machwerke, sie werden dir nichts nützen. Deine Machwerke, ne? Selbstgeschnitzte Götzen, ja, im Vergleich zum Schöpfer, zum wahren, lebendigen Gott. Eigentlich so dumm, ist eigentlich offensichtlich, wenn du dir selbst deine Religion oder deinen Gott oder deinen Götzen zurechtgeschnitzt hast, dann ist offensichtlich, dass er dir nicht helfen kann. Weil das von dir Gemachte ist geringer als du. Verrückt, dass Menschen dafür leben, ne? Für Materialismus oder solche Dinge. Das ist geringer als du, das Zeug, was wir selber zusammengeschraubt haben und gebaut haben. Aber der, der uns gemacht hat, der kann helfen und der ist mächtig zu retten. Also das ist so ein bisschen ironisch hier. Wenn du um Hilfe schreist, sollen dich doch deine Götzen retten. Aber ein Wind wird sie allesamt entführen, ein Hauch sie hinwegnehmen. Die sind so wie ein Windhauch. Gott bläst die einfach weg. Die sind nix. Wer aber bei mir seine Zuflucht sucht, wird das Land erben und meinen heiligen Berg in Besitz nehmen, das Reich Gottes erben. Und er sagt, macht Bahn, bahnt einen Weg. Bild, was wir auch schon hatten, diesen Weg zurück zu Gott. Weg der Gerechtigkeit, der Heiligkeit. Beseitigt jedes Hindernis aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Also wenn wir einen Weg bahnen wollen, zu Gott, zu ihm kommen wollen, das Erste ist, dass wir uns daran erinnern, wer Gott ist. Er ist hoch, er ist erhaben, er ist ewig. Er ist unser Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Sein Name ist der Heilige, abgesondert von der Schöpfung als Schöpfer, einzigartig in seiner ganz eigenen Kategorie. Heilig auch im moralischen Sinne, er ist perfekt. Das ist unser Gott. Wir Ehrfurcht haben vor ihm, dass wir klar sehen, wer er ist. Und dann das Zweite, und ich wohne bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Also die Demütigen. Gott sagt, er widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Solange wir stolz sind, solange wir selbstgerecht sind, hier Dinge von Gott verlangen, weil guck mal, was ich getan habe und wer ich bin und so diese Einstellung, diese hochmütige Einstellung, werden wir nicht zu Gott kommen. Wir müssen uns demütigen, die zerschlagen sind, gebeugten Geistes sind, die trauern über ihre Sünden, die gebrochen sind über ihre Sünden. Das ist der Weg zu Gott, die bereit sind umzukehren zu ihm. Und das ist so wichtig. Ich glaube, D.L. Moody hat es gesagt, wenn Gott einen Menschen in großer Art und Weise gebrauchen will, dann muss er ihn erst durch schwere Zeiten führen, muss er erst gebrochen werden. Und wir sehen es eigentlich im Leben von jedem großen Mann Gottes. Diese Selbstgenügsamkeit, dieser Stolz, dieser Hochmut, dieses Arroganz. Wenn ich solche Leute sehe, dann weiß ich schon, okay, da hat Gott noch viel zu brechen. Du hast noch viel vor dir. Weil sonst kann dich Gott nicht gebrauchen. Weil du die Ehre für dich selbst willst und nicht er die Ehre bekommt. Und hey, Gott ist nicht irgendwie unser Diener oder unser Spielzeug, mit dem wir irgendwo rumspielen oder den wir herumdirigieren. Nee, er ist der Erhabene, er ist der Schöpfer. Er ist der, dem allein Anbetung gebührt. Er ist heilig und wir müssen gebrochen und gebeugt sein vor ihm und demütig sein. Aber dann, er belebt den Geist der Gebeugten und er belebt das Herz der Zerschlagenen, sein Leben in unser gebrochenes Herz, in unser demütiges Herz. Und dann als Nächstes, als Drittes können wir uns erinnern an Gottes Güte. Es ist Gnade, aus Gnade sind wir gerettet, nicht durch Werke. Vers 16, denn nicht ewig rächte ich und nicht für immer zürne ich. Denn ihr Lebenshauch würde vor mir verschmachten, und die Menschenseelen, die ich ja gemacht habe. Also Gottes Gnade. Er ist ein gnädiger Gott, deswegen können wir uns an ihn wenden und umkehren. Er ist wie der liebende Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet. Wenn wir umkehren, können wir sicher damit rechnen, dass er uns annimmt und dass er gnädig sein wird und vergeben wird und erneuern wird. Vers 17, wegen der Sünde seiner Habsucht zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg. Also Habsucht war das Kernproblem. Wie so oft wie bei uns, Habsucht ist wahrscheinlich die Konkurrenz Nummer 1 zu Gott. Das Zeug, was wir haben wollen. Frau, die wir haben wollen. Ruhm, den wir haben wollen. wegen Sünde seiner Habsucht zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg. Hier Materialismus, du kannst nicht Materialist sein und Gott anbeten. Das ist ein Konkurrenzgötze, das muss gebrochen werden. Und Gott schlug und verbarg sich. Das ist eine Züchtigung, weil er möchte sein Volk zu ihm zurückkommt. Er möchte sie zurückgewinnen. Indem ich mich verbarg und erzürnt war, doch es ging abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. Vers 18, seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Hier ist Gottes Barmherzigkeit. Und ich werde es leiden und ihm Tröstungen gewähren und seinen Trauernden. Wie gesagt, glückselig sind die, die jetzt trauern. Sie werden getröstet werden. Und glückselig die Armen im Geiste, denn sie werden das Reich Gottes erben. Die Frucht der Lippen schaffen. Ich muss mal einen ganzen Satz lesen, das macht keinen Sinn. Und ich werde es leiden und in Tröstungen gewähren und seinen Trauernden die Frucht der Lippen schaffen. Also Lobpreis. Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ich will es heilen. Gott will sein Volk heilen. Und zwar nicht nur den Nahen, den Juden, sondern auch den Fernen, die Heiden. Wie wir im Epheser 2 gelesen haben, er will versöhnen, er hat Frieden geschaffen. Ich will es heilen, sie in diesem einen Leib Christi, da ist der Tempel Gottes heute, versammeln. Also wenn wir zu Gott kommen, Heil, Heilung, Frieden. Vers 20, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Ist nie still. Hört nie auf, Wellen zu schlagen. Denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser füllen Kot und Schlamm auf. Was für ein Bild für das Herz eines Menschen, der ohne Jesus lebt oder der in Rebellion gegen Jesus lebt. Kann nicht ruhig sein und Kot und Schlamm wird aufgewühlt. Ein Herz voll Unfrieden mit ja, ganz viel Kot im Herzen und Schlamm, unreinen, schmutzigen Gedanken und Eifersucht und Hass und all diese Dinge. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Klare Ansage. Friede denen, die umkehren, die gebrochen sind über ihre Sünde, die demütig sind, aber kein Friede den Gottlosen, den Stolzen. Und diese Phrase, kein Friede den Gottlosen, zeigt uns, dass wir auch wieder am Ende eines Abschnittes sind. Und in Kapitel 58 fängt der letzte Abschnitt an. Also die letzten 9 Kapitel, gell? Von Jesaja. Vater, danke für dein Wort. Ich danke dir, dass du klar sprichst. Ich danke dir auch, dass du ja wirklich einen Weg für uns hast. Und Heil und Zukunft und Hoffnung und Frieden. Und Herr, ich danke dir, dass wir in diesem Frieden leben dürfen. Versöhnen wir dir. Und Herr, ich möchte beten, dass du uns ja, demütig hältst vor dir und abhängig von dir und im Vertrauen auf dich. Denn das ist der Weg des Heils. So stärke uns und segne uns. Danke für dein Wort.